Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Die Salzburger Festspiele jähren sich in diesem Jahr zum 100. Mal. Begleitend legt der Publizist Philipp Blom einen Essay vor, der den Titel Das große Welttheater trägt. Aber wie tauglich ist die Allegorie von der Welt als Bühne noch in unserer heutigen Zeit? Darüber spreche ich mit Philipp Blom im Verlauf der Sendung. Zunächst aber möchte ich Ihnen den neuen Roman von Bernd Caillou vorstellen, Der amerikanische Sohn. Bernd Caillou wurde 1945 in Erfurt geboren und er lebt seit den späten 70er Jahren in Berlin. Sein bislang größter Erfolg war 2005 für den Deutschen Buchpreis nominiert, das Geschäftsjahr 1968-69. Hier beschreibt ein gut erkennbarer Wiedergänger des Autors, wie er auf die Idee kommt, Diskotheken mit Stroboskoplampen auszustatten. Der Titel war der Beginn einer autobiografisch inspirierten Trilogie, die nun ihren Abschluss gefunden hat. Der amerikanische Sohn, so heißt also Caillous jüngster Roman. Hier erfährt der einst studentenbewegte Erzähler, dass er in Amerika einen mittlerweile fast 40 Jahre alten leiblichen Sohn hat. Alles Weitere verrät Ihnen dazu nun Cornelius Wüllenkemper.
Dass die Exzesse und Erregungen seines Lebens deutliche Spuren hinterlassen haben, merkt man Bernd Caillous Romanen an. Mit heiterer Melancholie berichtet er aus seinem genüsslich verbummelten Lebenslauf, vom antibürgerlichen Lebensglück und auch von den Drogenexzessen, die dieses Glück zu zerstören drohten. Im jetzt vorliegenden letzten Teil seiner autobiografischen Romantrilogie kehrt Bernd Caillou noch einmal zurück in die Vergangenheit. Allem Anschein nach sind auch hier Ich-Erzähler und Autor weitgehend identisch. Zum Roman wird dieses Buch höchstens in den Passagen, in denen jahrzehntelang zurückliegende Dialoge und Begebenheiten rekonstruiert und Erinnerungen mit Detailfiktionen unterfüttert werden. Ausgangspunkt der Rückschau ist Caillous Treffen mit seinem ehemaligen Geschäftspartner, an dessen Seite er einst mit Stroboskoplichtanlagen den Markt der Unterhaltungstechnik flutete.
Das Wiedersehen ging nicht von uns aus. Zwei Redakteure einer Sonntagszeitung hatten sich an unsere Story heranrecherchiert und ein brauchbares Randereignis gefunden, das sich zu einer geilen 68er-Geschichte aufblasen ließ. Ohne die Einladung dieses popkulturell gelegentlich bemühten, ansonsten strunzbürgerlichen Blattes wären wir uns in diesem Leben nicht mehr begegnet.
Der Traum von der befreiten Spaßgesellschaft, der die selbsterklärten Enthemmungsassistenten einst verband, schlägt Jahrzehnte später in den Niederungen der Realität auf. Ehemalige Mitarbeiter des Werkstattkollektivs klagen vor Gericht Regresszahlungen ein, und immer noch geht es darum, wer welches Ideal verraten hat und welche Drogen wen in die Unzurechnungsfähigkeit führten. Bernd Caillou nimmt in seinem Text die Perspektive eines teilnehmenden Beobachters ein. Nicht Ranküne und Aufrechnung prägen seine Erinnerung, stattdessen wirft der bald 75-Jährige einen selbstkritischen und dabei nie verklärenden Blick zurück. Als die Freundin seines ehemaligen Geschäftspartners fragt, ob er Kinder habe, setzt sie damit eine Selbstreflexion in Gang.
Sie konnte nicht wissen, wie sehr mir diese Frage auf die Nerven ging. Selbst im Smalltalk unbedacht gestellt, brachte sie mich regelmäßig ins Schleudern, traf einen wunden Punkt. Meine stets wache Paranoia witterte den brüskierenden Versuch der Bloßstellung eines kinderlos gebliebenen Superegoisten, asozial im Kern. Die Verneinung von Brigittes verfänglicher Frage könnte mich als final Abgedrifteten entlarven, der den Sinn des Lebens verfehlt hatte. »Kinder? Doch, ja, einen Sohn«, sagte ich, »drüben in Amerika.« Einen amerikanischen Sohn.
Dieser amerikanische Sohn wird in Caillous gleichnamigem Roman zum Prüfstein für ein kritisches Resümee. Dabei gewinnen eine emotionale Differenziertheit, ja psychologische Tiefe Raum, die man von diesem für seine selbstironische Lakonie berüchtigten Autor bisher nicht kannte. Unter welchen Umständen wurde das Kind gezeugt? Wieso hat er keinen Kontakt zu ihm? Und woher kommt das plötzlich entdeckte, lang verdrängte Bedürfnis nach familiärer Normalität? Als Caillou 2014 mit einem Autorenstipendium nach New York reist, will er mit diesen verschütteten Fragen aufräumen. Dabei helfen ihm nur sein altes Notizbuch und einige wenige Briefe seiner einstigen Geliebten Nina. In seinem New Yorker Apartment begibt sich Caillou auf eine Erinnerungsreise zu den rauschhaften, drogendurchtränkten Nächten im Hamburg der 70er Jahre.
»Es ist passiert«, sagte sie. »Ich bin schwanger.« Nina wirkte vollkommen gelassen, trank ihren Kaffee und knuffte mich aufmunternd in die Seite. Für sie schien die Schwangerschaft das Normalste der Welt. Sie schaute mich ruhig und abwartend an. Offenbar ahnte sie meine Panik und war bereit, mögliche Bedenken zu entkräften. Ein naheliegendes Problem drängte sich auf. Wie sollte das denn alles gehen, angesichts der Tatsache, dass sie in wenigen Wochen das Land verlassen wollte? Allein hinaus ins Ungewisse, schwanger? Das Baby kriegen in einer Wellblechhütte am Strand und als alleinerziehende Mutter im jamaikanischen Busch leben?
Geschickt verbindet Caillou in seinen assoziativen, nur locker chronologisch geordneten Rückblenden die Vergangenheit mit der Erzählgegenwart. Die Rückkehr nach New York bringt ihn nicht nur auf die Spur seines seit fast 40 Jahren verlorenen Sohnes Eno. Zugleich wird dem noch immer neugierigen Weltentdecker Caillou die verrinnende Lebenszeit bewusst.
Gedankenschwer spazierte ich die Straße hinauf und hinunter, um mich herum gemischte Gruppen auf Klassenfahrt. Von mäandernden Erinnerungen beherrscht, wanderte ich in der verschwundenen Landschaft neben scheinbar erinnerungslosen Kids herum, ein Flaneur aus der Vorzeit, im Mund noch 9 eigene Zähne.
Über viele Seiten gleicht Bernd Caillou die Gegenwart mit seinen ersten New York-Besuchen ab, untersucht, was von der Anhäufung von Lustbarkeiten und Augenweiden der 80er Jahre heute noch übrig ist. Er trifft auf einen Freund aus Hippie-Zeiten, der den richtigen Weg in die neue Welt gegangen ist und zum schwerreichen Galeristen wurde. Er sucht die Orte auf, die ihm damals zu Schauplätzen seines Freiheitstraums wurden, und stellt fest, dass er in der Gegenwart vor allem von Erinnerungen lebt. Selfie-Schießer erlebt Caillou mit ebenso großem Befremden wie die Repräsentanten der New Yorker Kulturschickeria, in der ein eigener Kern eher hinderlich ist, wie er lakonisch anmerkt. Die Suche nach seinem Sohn gerät darüber bewusst oder unbewusst in Vergessenheit. Erst als man ihm dessen Adresse zuspielt, wird Caillou erneut mit seinem inneren Grundkonflikt konfrontiert.
Aber wie sollte ich einem Kind erklären, die Pflicht der Vaterschaft verweigert zu haben? Welche Argumente jenseits von fadenscheinigen Ausflüchten gäbe es? Skepsis gegenüber der Familie, geschenkt. Anhaltende postrevolutionäre Verwirrtheit, geschenkt. Dem hedonistischen Zeitgeist unterworfen, geschenkt. Also was? Zugeben, dass die permanente Selbstverwirklichung in Wahrheit der pure Egoismus war? Ein radikal geführtes Solistenleben im Rückblick zu beklagen, war so quälend wie absurd.
Bernd Caillou verbindet die Suche nach seinem Sohn mit einer bestechend ehrlichen Selbstauskunft als Zeitzeuge eines ganzen Lebensgefühls und führt beides literarisch gekonnt überraschenden Ergebnissen zu. Mit »Der amerikanische Sohn« erweist sich dieser grandiose Zweifler endgültig als einer der großen Gegenwartsautoren. Im unverwechselbaren Parlando-Ton lässt Caillou Lebenserfahrungen und Erkenntnisse aufleuchten, die jeden freidenkenden Menschen anrühren müssen. Am Ende dieser letzten sentimentalen Reise, wie Caillou seinen Trip in entspannter Selbstdistanz nennt, steht für den Leser eine Erkenntnis von universeller Bedeutung. Wer aufhört zu zweifeln, hört auf zu denken.
Das meint Cornelius Willenkemper zu Bernd Caillou, der amerikanische Sohn, erschienen im Surkamp Verlag Berlin. 223 Seiten, kosten 22 Euro. Das große Welttheater, von der Macht der Vorstellungskraft in Zeiten des Umbruchs. So heißt ein Essay, den Philipp Blom als Auftragsarbeit für die Salzburger Festspiele geschrieben hat. Philipp Blom, 1970 in Hamburg geboren, hat Philosophie, Geschichte und Judaistik in Wien und in Oxford studiert. Frühere Veröffentlichungen widmen sich den beiden Vorkriegsepochen des vergangenen Jahrhunderts. Philipp Blom arbeitet und denkt also als Historiker. Nun beschreibt der Begriff vom großen Welttheater ja den Illusionscharakter unseres Lebens. Die Menschen sind nur Schauspieler, wie es bei Shakespeare heißt. Das eigentliche Stück beginnt, wenn der Vorhang fällt. Ich habe mit Philipp Blom vor der Sendung gesprochen und ihn als erstes gefragt, ob und inwiefern diese im Mysterienspiel begründete Auffassung uns heute überhaupt noch als Bild dienen kann.
Naja, in der Form des Mysterienspiels kann sie sicherlich nicht mehr dienen. Und ich muss auch ehrlich sagen, der Titel war ein Wunsch der Salzburger Festspiele. Aber was schon so ist, ist, dass wir alle unsere gesellschaftlichen Diskussionen und Dispute sozusagen auf der Bühne der Öffentlichkeit, auf der Bühne unseres öffentlichen Gesprächs abhalten. Und dass auf dieser Bühne manchmal neue Figuren auftreten müssen, damit sich die Dinge ändern können. Und ich glaube, wir leben in einem Moment, wo das dringend nötig ist.
Sie nehmen sich viel Zeit, um diese Bühne, so wie sie sich Ihnen heute darstellt, zu schildern. Und das sieht nicht allzu gut aus. Sie beschreiben die Klimakatastrophe, kommende Dürren, Überschwemmungen, Ernteausfällen, auch von Epidemien ist die Rede. Man könnte also sagen, Sie rufen den großen Notstand aus, höchste Zeit zum Handeln. Das Bild vom Welttheater, diese alte Allegorie, war ja eine einigende Erzählung und es gab auch eine konkrete Anleitung zu moralisch integrem Handeln. Wie könnte diese denn heute aussehen, wenn man das durch eine moderne Erzählung ersetzen würde?
Naja, erstmal, was ist diese alte Erzählung? Die alte Erzählung ist die, dass eine Gesellschaft essentiell ein Markt ist und dass wir dauerndes Wirtschaftswachstum brauchen und letztendlich damit auch, dass wir außerhalb der Natur stehen und die Natur beherrschen können. Und die Klimakatastrophe und jetzt auch Corona zeigen uns, wir sind mitten in der Natur und wir können nichts beherrschen, wir können höchstens intelligente Wege finden, uns damit zu arrangieren. Das heißt, diese alte Geschichte, die über so lange Zeit so erfolgreich war von Wachstum und Ausbeutung, die wird uns jetzt lebensbedrohlich und wir müssen eine neue Geschichte finden, eine Geschichte, die heißt, wir sind mitten in der Natur, wir stehen nicht außerhalb, wir sind nicht die Krone der Schöpfung. Die Erde ist nicht da, um uns untertan zu sein, sondern im Gegenteil, wir sind ein ziemlich unwichtiger Teil eines riesigen Systems. Und wenn wir in diesem System florieren wollen, dann dürfen wir nicht mehr nehmen, als zu ersetzen ist, sonst kann das nicht lange weitergehen.
Wenn Sie das in die Zukunft spinnen, angenommen, wir verstehen uns künftig so, wir sind Teil der Natur, wir sind Teil eines Systems. Dahinter steht ja auch die von Ihnen zitierte Gaia-Hypothese der Biologen Lynn Margulis und James Lovelock, die die Erde als quasi intelligentes System beschrieben haben. Wie könnte der Mensch dann handeln? Wie müsste er aussehen? Wie müsste man sich verhalten?
Naja, die Gaia-Hypothese läuft manchmal ein bisschen Gefahr, so ein bisschen mystisch gesehen zu werden. Aber man kann es auch mit Bruno Latour sehen, der gesagt hat, eigentlich sollten wir uns nicht konzipieren als Menschen, die auf der Erde leben, das heißt die Füße im Dreck und den Kopf hoch erhaben in der reinen Luft und eben die Erde unter mit Füßen treten, sondern wir leben in der kritischen Zone. Und diese kritische Zone ist die ganz dünne Membran zwischen dem toten Gestein unter unseren Füßen und der ewigen Leere über unseren Köpfen. Und in dieser ganz dünnen Membran ist Sauerstoff und sind andere Gase und ist Leben möglich. Und in dieser Membran sind wir einer unter unzähligen Akteuren. Wir müssen kooperieren mit Mikroben und wir müssen auskommen mit großen Wettersystemen. Und in all dem sind wir ein Element, ein offensichtlich wichtiges Element, aber doch nur eins.
Ist das für Sie der Erkenntniswert, den das Virus Covid-19 uns gebracht hat, dass wir Teil der Natur sind?
Naja, was an dem Virus interessant ist, er ist kein lösbares Problem. Das heißt, es gibt nicht das Magic Bullet, was jetzt dieses Problem wieder aus unseren Gesellschaften verschwinden lässt. Wir können nur lernen, uns damit zu arrangieren. Wie vielleicht auch mit dem Rest der Natur. Und ich meine, es ist immer gefährlich und ehrlich gesagt auch ein bisschen irritierend, naiv, wenn man sagt, jetzt ist was Schreckliches passiert und jetzt bricht allgemeine Glückseligkeit aus. Wir werden keine besseren Menschen durch so eine Krise. Aber es ist doch klar, dass die einzigen erfolgreichen Strategien im Umgang mit dem Virus die sind, die versuchen, sich intelligent zu arrangieren. Und das ist vielleicht schon ein Ansatz dazu, wie man sich auch mit dem Rest der Natur intelligent arrangieren könnte.
Lassen Sie uns nochmal zu dem Bild der Bühne kommen, von dem Sie ja ausgegangen sind. Kann man die große Bühne unserer Zeit im Internet finden? Wäre das Netz für Sie so etwas wie unsere neue menschliche Bühne?
Wissen Sie, eine große Bühne kann man im Internet finden. Man kann auch die Bühne in einem Theatergebäude finden. Man kann sie aber auch am Stammtisch oder am Familienessenstisch finden. Überall da, wo Gespräche stattfinden, überall da, wo sich Menschen miteinander auseinandersetzen und wo dann auch was Neues passiert. wo dann ein Kind inspiriert von Greta Thunberg seinen Eltern auf einmal sagt, ich finde das fürchterlich, was ihr da macht, ich will nicht, dass ihr das noch macht. Das ist konfrontativ, aber dadurch entsteht was Neues in der Unterhaltung. Dadurch müssen sich Menschen mit etwas Neuem auseinandersetzen. Aber man darf nicht vergessen, diese Geschichten, die wir auf dieser großen Bühne über uns selbst erzählen, als Individuen, als Gesellschaften, die sind keine Geschichte des Fortschritts. Die werden nicht immer schöner und immer menschlicher. Wir erleben jetzt schon in dieser Krise, wie über diese Krise sehr unterschiedliche Geschichten erzählt werden. Von den sogenannten Hygienedemonstrationen bis zu den Leuten, die sagen, wie schlimm eine Welt ohne Wirtschaftswachstum ist, bis zu den Leuten, die sagen, das ist das Ende der Globalisierung und wir müssen viel solidarischer, internationaler denken. Es werden schon völlig unterschiedliche Versionen sozusagen ausprobiert auf dieser Bühne. Und welche Geschichte gewinnt, liegt nicht daran, welche Geschichte die edelste ist, sondern welche die effektivste sein wird.
Wenn wir auf die Erzählung als Kunstform kommen, ist das Theater ja heute schon längst nicht mehr so identitätsstiftend, wie es in früheren Zeiten war. Können nach Ihrer Meinung, Herr Blom, solche neuen Erzählungen auch im Rahmen einer Netflix-Serie entstehen?
Natürlich, klar. Es geht nur darum, dass wir starke Bilder in unserem Kopf haben, die da vorher noch nicht waren. Und diese Bilder helfen uns vielleicht, etwas anders zu tun.
Nun leiten Sie jedes Kapitel nicht nur mit einer narzisstischen Kränkung ein, sondern auch mit Klageversen. Die hat ein altägyptischer Autor geschrieben. Shasha Peres-Seneb hieß der gute Mann. Und er schrieb zum Beispiel, niemand ist frei von Verbrechen, alle begehen es und alle Welt schweigt darüber, ich will darüber reden. Also eine stark handlungsorientierte Lyrik ist das. Man könnte aber auch meinen, Herr Blom, dass sich so viel gar nicht geändert hat, dass Menschen immer schon in großer Verzweiflung waren und dachten, es ist sehr düster und dann ging es doch weiter. Können Sie mit dem Gedanken was anfangen?
Das ist richtig. Wir haben aber inzwischen, was Menschen damals nicht hatten, wissenschaftliche Erkenntnisse, die uns zeigen, wie sich natürliche Systeme verändern. Das ist kein moralischer Vorgang, das ist ein naturwissenschaftlicher Vorgang. Aber das heißt, dass wir in diesen veränderten Systemen wahrscheinlich nicht sehr lange leben können. All diese historischen Prozesse sind ambivalent. Kein Prozess ist nur gut oder nur schlecht.
Was ich einen klugen Menschen schon immer mal fragen wollte, das frage ich Sie jetzt, Herr Blom, ob nicht beides geht. Ob wir nicht unsere Sonderstellung in der Schöpfung oder in der Natur, egal welche Begrifflichkeit man wählt, anerkennen können und gleichzeitig sehen können, dass wir Teil des Ganzen sind. Ob sich das wirklich ausschließen muss?
Es muss sich nicht ausschließen. Und nur um Missverständnissen vorzukommen, ich plädiere nicht dafür, dass wir zurück auf die Bäume gehen. Es geht nicht darum, dass wir sozusagen als rousseauische Träumer wieder tugendhaft uns in die Wälder verziehen. Aber es ist doch auch eine Frage wert, warum uns diese Sonderstellung so wahnsinnig wichtig ist. Natürlich, wir haben abstrakte Sprache, die andere Tiere nicht haben. Wir tragen Kleider, was andere Tiere nicht tun. Aber wir sind anderen Tieren so unglaublich ähnlich, dass es doch eigentlich interessanter ist zu sagen, wenn wir Cousins sind, vielleicht können wir ja von denen was über uns selbst lernen. Und vielleicht hilft es uns mehr, uns zu vergleichen mit Dingen, als von vornherein davon auszugehen, dass wir nicht vergleichbar sind, weil wir eine Sonderstellung haben. Natürlich haben wir offensichtlich mehr Entscheidungsfreiheit als andere Primaten und andere Wirbeltiere. Aber wenn wir glauben, dass wir etwas von der Qualität her anderes sind als diese Tiere, dann sind wir im Bereich der reinen Theologie. Nichts Wissenschaftliches würde das stützen.
Das sagt Philipp Blom. Sein Essay »Das große Welttheater – Von der Macht der Vorstellungskraft in Zeiten des Umbruchs« ist im Zschollnay Verlag Wien erschienen. 126 gebundene Seiten kosten 18 Euro. Gute Nachrichten erreichen unsere Weltbühne aus Frankfurt. Die Buchmesse 2020 soll stattfinden und wie das gehen könnte in Zeiten der Corona-Pandemie, erfahren Sie in der Sendung Kultur heute um 17.35 Uhr. Ebenfalls stattfinden werden die Tage der deutschsprachigen Literatur ab 17. Juni, allerdings diesmal digital. Aus Deutschland lesen 7, Nachwuchsautoren 5 aus Österreich, 2 aus der Schweiz. Die Namen sind nun öffentlich. Man kann sie auf der Seite des ORF nachlesen. Und wir schauen noch zum Polarkreis. Dort wurden Regenwürmer gefunden. Wie sie dorthin kommen, was sie dort wollen, das erfahren Sie gleich in der Sendung Forschung aktuell. Es begrüßt Sie Uli Blumenthal. Und hier dankt fürs Zuhören. Tanja Lieske.